ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen. Wir bereiten euch auf das vor, was uns allen ganz viel Freude bereiten wird, nach dem Motto, ich weiß, was du nächsten Sommer tun wirst. Die Strecken der Tour de France sind raus, die der Frauen und die der Männer. Und beide sind spektakulär. Und darüber sprechen wir. In Paris ist unser Fernsehreporter Florian Nass. Hallo Flo.
Hallo Moritz.
Aus Hamburg ist mir zugeschaltet unser Radioreporter Holger Gersker.
Hallo Moritz.
Und ganz vielleicht gucke ich gerade aufs Meer. Also vielleicht sogar auf das, dass wir dann Anfang Juli in Barcelona auch sehen werden, weil ich mache mal das Fenster auf hier. Könnt ihr es ein bisschen hören, ein bisschen erahnen. Ich bin im Urlaub. Aber
wollen wir vielleicht gar nicht, Moritz.
Ich habe gehört, das Wetter in Deutschland ist nicht ganz so gut, aber ist mir eigentlich auch egal, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Komm du mal wieder.
Ja, auch das wird passieren. Ich fasse mal schnell im Durchlauf zusammen, was da im Sommer auf uns zukommen wird. Also die Frauen starten am 1. August in Lausanne. Die ersten beiden Tage verlaufen rund um den Genfer See. 9 Etappen Richtung Nizza, dort ist das große Finale und auf dem Weg dorthin geht es auf den Mont Ventoux. Die Männer starten in Barcelona, auch das wussten wir vorher schon. Zum 27. Mal übrigens beginnt die Tour außerhalb von Frankreich, zum 3. Mal in Spanien. Und zum 1. Mal seit 55 Jahren geht's los mit einem Mannschaftszeitfahren und zwar rauf zum alten Olympiastadion von Barcelona. Das gibt schon mal herrliche Bilder, bestes Wetter, wahrscheinlich wird es sehr heiß und sportlich ein interessanter Einstieg. Dann nach den beiden Etappen in Katalonien geht es rüber nach Frankreich. Gleich am 3. Tag die erste Pyrenäen-Etappe. Es geht wieder nach Bordeaux. Da freuen sich die Sprinter, die sich vielleicht nicht so sehr freuen dieses Mal. Das Zentralmassiv ist dabei, die Vogesen, Jura, Alpen, alle Gebirge sind dabei. Es gibt noch ein Einzelzeitfahren auf der 16. Etappe südlich des Genfer Sees, 26 Kilometer lang. Auf dem Papier, das ist ja immer so ein bisschen so trocken aufgemalt. Manchmal kommt es ganz anders, als man denkt. Gibt es 7 Flachetappen, 4 mittelschwere Etappen, 8 Bergetappen, 5 Bergankünfte, darunter 2-mal Alpe d'Huez. Um es mal deutlich zu machen, es geht auf der 19. Etappe rauf nach Alpe d'Huez, so wie wir es schon oft erlebt haben, über die berühmten 21 Kehren nach oben. Und die 20. Etappe führt nochmal hoch nach Alpe d'Huez, aber von der anderen Seite. Und vorher führt diese Etappe über den Telegraph, über den Galibier und andere Gipfel. Also diese Etappe hat das Zeug für ein episches Finale. Flo, was war dein erster Gedanke, als du diese Strecke gesehen hast?
Wahnsinn. Wahnsinn, Punkt. Du hast ja eine Menge Zahlen auch genannt. Im Gesamten reden wir über 54.000 Höhenmeter im gesamten Tourverlauf der Männer. 19.000 übrigens auch bei den Frauen. Das ist auch enorm viel, verteilt auf 9 Tage. Aber natürlich diese ganze Logistik, die auch an den letzten beiden Hochgebirgsetappen hängt, finde ich enorm. Ich bin gespannt, wie das alles funktioniert. Denn man muss dann der ganze Tross von Alpe d'Huez runter und dann geht's Richtung Paris. Das ist eine große logistische Herausforderung. Ich bin gespannt, wie das zu meistern ist. Aber vor allem diese letzte Etappe, die zweite Etappe nach Alpe d'Huez mit fast 6.000 Höhenmetern, ist natürlich ein Brett. Und was ich mich gefragt hatte, meine erste Reaktion war, als ich die Gesamtstrecke gesehen habe, was machen eigentlich die Sprinter nach dem 12. Tag? Die tun mir richtig leid. Ich habe schon häufiger auch mal mit Phil Bauhaus über sowas gesprochen. Die Teams könnten auf die Idee kommen, ihre Sprinter danach abzuziehen. Es sei denn, man kämpft ums grüne Trikot. Also mein Mitleid war sehr groß mit der Sprinterfraktion.
Ja, und man wird ja auch mal sehen müssen, wie sich diese Teams auch ihre Mannschaften zusammenstellen. Ne? Wir haben das Mannschaftszeitfahren am ersten Tag, darüber reden wir natürlich auch noch. Das ist ja auch wichtig für die Gesamtabrechnung, möglicherweise. Wie ist denn so, du warst ja in Paris bei der Präsentation, viele von uns kennen das aus dem Fernsehen, großer Saal, wirklich spektakulär aufbereitet. Wie ist das Ganze bei euch aufgenommen worden da?
Es war ein Raunen im Saal. Also es gab diese Gerüchte ja schon, dass es möglicherweise zweimal nach Alpe d'Huez geht. Es gibt ja immer so Rumors, ne? Kann man immer verfolgen. Man malt sich ein bisschen was zusammen, was schreiben die regionalen französischen Zeitungen und so weiter. Also es deutete sich an, es könnte zweimal nach Alpe d'Huez hochgehen. Vielleicht einmal mit Bergzeit fahren. All diese Gerüchte gab es. Aber als dann diese Streckenkarte, dieser grafische Verlauf vorgeführt wurde, ging ein Raunen durch diese 4.000 Menschen. Das war unglaublich. Und ich glaube, diesen Gedankengang hatten viele dann, wie soll das alles funktionieren? Und warum eigentlich auch? Das, da müssen wir dann auch sicherlich nochmal ran. Hat das Alpe d'Huez so nötig? Wollten die das unbedingt? Was steckt dahinter? Das ist ein ganz spannendes Thema, zweimal hintereinander da hochzufahren.
Ja, da schlagen auch bei mir zwei Herzen in meiner Brust. Das Größere hüpft natürlich vor Freude, weil es wird fantastische Bilder geben, packende Etappen. Es wird wahrscheinlich eine zweitägige Party am Berg mit hunderttausenden Fans, also so wie wir es von Alpe d'Huez kennen. Und dann gibt's aber auch das Herz, das sich meldet und sagt, ey, wir sind Samstagabend noch da oben, müssen am nächsten Tag in Paris sein. Es ist ein großes Privileg, vor Ort zu sein. Das machen nicht mehr viele. Wir sind da, wir bekommen eigene Eindrücke, wir treffen spannende Persönlichkeiten, können vieles besser einordnen als diejenigen, die nicht vor Ort sind. Aber das macht es natürlich auch anstrengender, auch logistisch schwieriger. Und zwar für alle. Also wir Journalisten, aber auch die Techniker, die Organisatoren, die LKW-Fahrer, die Fans, die dann auch nach Paris wollen, auch die haben dann noch einen ordentlichen Ritt vor sich. Holger, wie siehst du das? Also normalerweise würde man sagen auf den ersten Blick, alter Schwede, aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm, weil die Strecke ja dann doch eine andere ist am zweiten Mal, ne?
Ja, und das ist, glaube ich, das eigentlich Interessante, dass wenn du jetzt sagst, um mal da anzufangen, zwei Tage Party am Berg, wenn man den normalen Standort hat an einer dieser 21 Kehren, also Holländerkurve, sowas, kriegt man am zweiten Tag aber gar keinen Rennfahrer zu sehen. Das heißt, auch für die, die da mit ihren Wohnmobilen sind, gilt es, den Standort zu ändern. Also entweder ganz hoch über den Berg runter oder eben runterfahren und dann zum Galibier beispielsweise, wo es ja dann am Samstag lang geht. Also ich glaube, für die ist die logistische Herausforderung noch ein bisschen größer. Dass es eine Bergankunft am vorletzten Tag der Tour gibt, ist ja jetzt auch nicht neu. Wir hatten ja auch Planche de Belfie beispielsweise damals bei der 2020er Tour mit dem Zeitfahren, das am Abend sogar zu Ende ging. Also ich glaube 19 Uhr, es war so halbwegs dunkel schon und da ist dann auch ein bisschen was zu fahren. Und da mussten wir natürlich auch die Strecke runter, die Fahrer hochgefahren sind. Und das ist eben der große Unterschied. Auch zu 2015, als am vorletzten Tag Alpe d'Huez auf dem Programm stand, da sind sie da hochgefahren. Die normalen 21 Kehren und dann gab es tatsächlich ein Zeitfenster von anderthalb Stunden, wo alle, die akkreditiert waren, runterfahren konnten und kein Zuschauer sich bewegen durfte. Das alles ist ja diesmal nicht. Also wir kommen über eine komplett freie Strecke runter und dann ist man ja auch schnell in Grenoble. Also das sehe ich jetzt überhaupt nicht als Herausforderung, zumal die Paris-Etappe ja wahrscheinlich auch erst wieder 16 Uhr starten wird. Ich finde es eher dramatisch, wie das zwischen den beiden Alpe d'Huez-Etappen alles geregelt wird. Denn das sind halt zwei komplett unterschiedliche Strecken. Das müssen wir immer berücksichtigen, wenn es jetzt heißt, die fahren da zweimal hintereinander Alpe d'Huez hoch. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Außer, dass beide das gleiche Ziel haben wahrscheinlich da oben. Also das werden sie nicht verrücken, das wird an derselben Stelle sein.
Genau, das wird der einzige Punkt sein. Das ist für uns dann immer, insbesondere auch für die bei uns so die LKWs, die Ü-Wagen fahren, natürlich toll, dass man da nicht umparken muss. Das wird ja auch am Anfang in Barcelona so sein mit der ersten und zweiten Etappe. Das ist schon mal ganz schick.
Ja, mal liebe Grüße an Birgit Köhler vom Saarländischen Rundfunk, die unter anderem immer dafür sorgt, dass wir gute Unterkünfte haben, dass es auch logistisch für uns passt. Ich ahne, welche Herausforderung das sein wird, dieses letzte Wochenende zu managen, aber sie wird es wahrscheinlich wie immer gut hinbekommen. Und
Moritz, ich habe schon gehört, dass Alpe d'Huez an diesem Wochenende ausgebucht sein soll.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Es ist natürlich so, dass die ASO, also der Ausrichter der Tour de France, der Veranstalter, Hotels massenhaft blockt. Das ist ja klar, die betreiben ja mehr oder weniger auch ein eigenes Reisebüro. Die versuchen ja auch, diese Hotels erstmal zu sichern. Aber das war klar, dass es irgendwie auch durchsickern würde. Und wenn, dann Alpe d'Huez am Ende. Es ist klar, es war klar, es geht ja zunächst mal in die Pyrenäen. Also man konnte darauf spekulieren. Also es wird tatsächlich auch für die Fans eine echte Herausforderung. Es sei denn, stellst halt dein Zelt auf, dann findest du sicherlich einen Platz.
Ja, das geht immer. Welche Erinnerungen kommen euch denn in den Sinn, wenn ihr an Alpe d'Huez denkt? Also es gibt ja ganz frische Eindrücke, Flo, du warst beim Finale der Frauen vor zwei Jahren vor Ort. Das war natürlich Wahnsinn. Ist das so das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Es gibt drei Sachen. Also dieses Frauenfinale, das hatte historische Dimensionen, das muss man wirklich sagen. Dann, ich bin ja so wie Holger auch schon wirklich jetzt ein paar Jahre dabei, unglaublich damals der Sturz, später dann doch der Sieg Giuseppe Guerini von einem Hobbyfotografen gestoppt, ja, auf den Asphalt. Er war schon fast schon in Sichtweite des Zielortes oben. Und dann natürlich dieses Bergzeitfahren damals noch mit Lance Armstrong und Jan Ullrich. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Zuschauer Sportschau an einem Berg gesehen damals und es war eigentlich fast, das war too much eigentlich, ja. Und ich glaube, die Tour hat dann damals auch gesagt, so können wir es eigentlich auch nicht mehr machen. Jetzt gehen sie zweimal, auch wenn Holger natürlich richtigerweise beschrieben hat, dass nur das Ziel das gleiche ist. Aber das sind so die drei Dinge, die mir spontan zu Alpe d'Huez immer einfallen, ja.
Kannst du noch was ergänzen, Holger? Kommt dir noch was in den Sinn?
Ja, wenn man von hinten anfängt, genau das, was Flo gerade gesagt hat, dass es natürlich immer auch ein Magnet ist, nicht nur für die wirklichen Radsport-Anhänger, die wissen, wie man sich links und rechts der Straße verhält, sondern eben auch für Eventtouristen. Und dass es ja zuletzt da das Problem mit Vincenzo Nibali gab, mit dem Sturz und mit sehr viel Aufregung. Und da auch die ASO ja gesagt hat, wir können das eigentlich in dieser Art und Weise nicht so oft machen. Wir müssen noch mehr Gitter stellen, der sich ja da verhackt hatte, glaube ich, in so einem Fanbeutel. Und dann stürzte, weil es einfach viel zu eng war und viel zu viele Leute da am Berg waren. Und machen wir uns nichts vor, dass natürlich der Alkoholkonsum eine ganz, ganz große Rolle da spielte am Berg, weil man eben auch so lange schon vorher da sein muss, um da gute Positionen zu finden für Ü-Wagen, für das Wohnmobil. Für den Ü-Wagen geht es immer noch, für uns. Das ist so das von hinten raus. Ich denke auch zurück an natürlich 2013 zum 100. Geburtstag der Tour mit dem, was da spektakulär leer war und natürlich auch an gewisse Ulrich-Armstrong-Duelle. Wir haben das mal, Moritz, du ja auch in deinem Podcast über Jan Ulrich aufgearbeitet mit dem Blick, den Lance Armstrong ihm dann nochmal zuwarf, um dann 2 Minuten Vorsprung rauszufahren. Das ist so das, was mir so auch durch den Kopf schießt mit der Erinnerung an Alpe d'Huez. Und ich denke an ganz, ganz, ganz viele lange Abende im Stau bergrunter, die 21 Serpentinen.
Das war übrigens 2001 und da war ich mit meinem Vater damals, so 3,5 Kilometer vom Ziel ungefähr. Und damals gab es ja noch gar keine Smartphones, ja eh nicht, Internet auch nur sehr selten. Und also man hat quasi vom Rennverlauf nichts mitbekommen. Und man hat aber dann diese Spannung gespürt, wie so die Hubschrauber langsam näher kamen und du merktest, okay, jetzt geht's gleich los. Und dann kam Armstrong, dann kam lange nichts, dann kam Jan Ulrich. Und also das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, wobei der Ort ja eigentlich spektakulär und unspektakulär ist. Ne? Also Alpe d'Huez ist ja so ein typischer Skiort in der Höhe in Frankreich. Das ist eigentlich nicht schön, aber der Anstieg ist natürlich Wahnsinn. Was mir aufgefallen ist heute bei dieser Präsentation, Flo, es waren auffällig wenige Superstars da. Also es war auch schon mal anders. Aber ich gehe davon aus, dass sich die großen Favoriten, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, auch Florian Lipowitz, das alles angeguckt haben. Und dieses Finale ist natürlich gemacht für einen großen Showdown zwischen den großen Favoriten. Und es verbietet uns auf jeden Fall, schon vorher von einer Vorentscheidung zu sprechen, weil wir immer im Hinterkopf haben müssen, dieses Wochenende kommt noch, da kann noch ganz viel passieren. Lässt sich sagen, wem dieses Finalwochenende besser liegt?
Also ich würde mal eine ganz andere Geschichte aufmachen. Ich glaube, es ist eine historische Chance, wenn er sie ergreifen will, dass Tadej Pogacar von Anfang bis Ende in Gelb fährt. Also er hat ja das Zeug dazu, dieses Mannschaftszeitfahren zu gewinnen mit seiner individuellen Zeit. Mhm. Auf der dann folgenden Etappe, Tarragona, Barcelona, würde er es nicht verlieren. Auf der dritten Etappe geht es schon in die Pyrenäen, in eine Skistation. Wo solle er es dann noch verlieren? Ja, es kann dann schon am dritten Tag enorme Abstände geben, wenn er es drauf anlegt. Ja, das ist wohlgemerkt, wenn er es drauf anlegt. Ich würde gerne seine Gedanken lesen, ob er diesen Gedanken, weil es ist, wir reden ja über eine totale Ausnahme. Korrigier mich, Holger, zweimal in der Geschichte gab es das. Ja, Gelb von Anfang bis Ende und es ist ewig her. Über sowas kann man zum Beispiel spekulieren. Über so etwas. Natürlich, die Planer, für die wäre es natürlich ideal, dass auf der vorletzten Etappe dann die Entscheidung fällt. Aber wir reden über alle Gebirgszüge. Da wird alles mitgenommen. Ja, wir fahren durch die Pyrenäen, wir fahren durchs Zentralmassiv, wir sind in den Vogesen, wir fahren durchs Jura und sind dann auch noch in den Alpen. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht vorzeitig zu einer Entscheidung, Vorentscheidung, wie auch immer du es nennen willst, es nicht kommt. Und nochmal, ich halte das für möglich, dass Pogacar in dieser Verfassung, die er momentan hat oder in diesem Jahr hatte, so etwas für möglich hält und umsetzbar macht.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Organisatoren das natürlich exakt nicht wollen und deswegen so Kleinigkeiten auch eingebaut haben, die andere animieren. Okay, da haben wir gute Erfahrungen. Ich denke zum Beispiel an diese kleine Bergankunft im Zentralmassiv Le Lioran, wo Jonas Vingegaard mal Tadej Pogacar niedergesprintet hat. Kam selten genug vor in den vergangenen Jahren und deswegen ist das vielleicht auch mit dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass die vorletzte Etappe, über die wir jetzt immer sprechen, also die mit den fast 6000 Höhenmetern und dann von hinten hin nach Alpe d'Huez, natürlich so eine typische Ansage des Tourdirektors Prodom ist, das ist eine Etappe, wenn ihr Rückstand habt, müsst ihr zeitig attackieren, weil da ist der Anstieg nach Alpe d'Huez überschaubar gegenüber all dem, was davor auf dem Programm steht. Also eigentlich müsst ihr am Telegraph losfahren und über den Galibier und das ganz große Spektakel, um noch 10 Minuten aufzuholen auf Tadej Pogacar. Das ist, glaube ich, so ein bisschen im Hinterkopf, dass man immer diese Etappe hat und immer im Hinterkopf, da muss man früher attackieren und da kann man dann tatsächlich noch was machen. Nur andererseits, ich bin auch wie Flo lange genug dabei und erinnere mich an Jahre, wo wir wirklich solche Etappen seziert haben nach dem Motto, wem könnte das jetzt von all den Tourfavoriten am meisten entgegenkommen? Heute geht man ja ran, also wenn auch nur ein Berg im Weg ist, heißt der Favorit ja immer Pogacar. Egal was da ist, egal wie viele Zeitfahrkilometer, egal wie steil die Berge sind, egal wie sie verteilt sind, egal wie viele Mittelgebirgsetappen es sind. Also wenn man nicht 21 Sprintetappen macht, heißt eh der Favorit Pogacar. Und am Ende wird es auf die anderen drauf ankommen, ihm eine Falle zu stellen und ob dieses Terrain Möglichkeiten beinhaltet. Für mich ist neben Alpe d'Huez, was ja bekannt ist, der ganz große spannende Punkt ist die 15. Etappe. Diese Bergankunft im Jura, das ist nominell die schwerste, also auch schwerer als Alpe d'Huez mit durchschnittlich über 9%. Das ist, Alpe d'Huez hat glaube ich 8,6 und das sind auch 12 Kilometer lang. Und das ist eine Etappe, die auch 4000 Höhenmeter hat, die ist bei der Dauphiné Rundfahrt zweimal gefahren worden, diese Ankunft, Plateau des Solaissons, wenn ich es hoffentlich richtig, Solaissons, richtig ausspreche. Das ist auch am Ende der zweiten Woche, also das ist, da hat man einiges in den Beinen, weil kurz davor auch am Samstag die Markstein-Etappe auf dem Programm steht mit Ballon d'Alsace und so weiter. Also das, glaube ich, ist für mich so der neuralgische Punkt. An dem Sonntag wird sich klären, ob die Tour in der letzten Woche noch spannend ist, ob Alpe d'Huez überhaupt eine zentrale Rolle spielt für die Gesamtwertung. Ist natürlich immer extrem prestigeträchtig, da eine Etappe zu gewinnen oder ob das Ding wieder so schnell entschieden ist oder gar, dass man dann schon sagen kann, erster, zweiter, dritter ist klar.
Weil du eben Markstein ansprichst auch, ne? Und Grand Ballon und Ballon d'Alsace, das wird übrigens auch ein Fest der deutschen Radsportfans.
Ja.
Denn die Tour kommt ganz nah an unsere Heimat, an unser Land ran. Ich bin gespannt, welche Spektakel die deutschen Radsportfans dort nächstes Jahr veranstalten. Das wird großartig. Die werden mit den Rädern rüberkommen von Freiburg oder von Karlsruhe oder wie auch immer. Das ist alles machbar, das ist alles erreichbar. Das sind zwei ganz wichtige Tage auch für die deutschen Radsportfans.
Was wir dieses Jahr ja schon gesehen haben, ne? Also wenn Florian Lipowitz, wenn er dann dabei ist, darüber reden wir gleich auch noch, ist ja nicht ganz sicher, aber wenn der eine ähnliche Rolle spielen könnte wie in diesem Jahr, und in diesem Jahr waren schon wahnsinnig viele Deutsche da, ich glaube, an dem Tag wird die Hölle los sein. Und es geht auch, wenn ich das richtig gesehen habe, über den Col de Hunsrück. Das ist der Berg mit Quäl dich du Sau, Udo Bölz, Jan Ulrich. Also ein Stück Geschichte erleben wir dann auch nochmal. Nicht nur Florian Nass ist in Paris, auch unser lieber Kollege Steffen Gahr. Und Fabian Wegmann, unser Experte, ist auch da. Und die beiden haben sich mal unterhalten.
Ja, Fabian Wegmann, jetzt wissen wir, wie die Tour, zumindest auf dem Papier, 2026 aussieht. Barcelona, sehr früh die Pyrenäen, dann die Sprinter in Bordeaux, Zentralmassiv, Kletterei, dann Vogesen, nahe der deutsch-französischen Grenze. Und dann die Alpen, zweimal Alpe d'Huez und das Finale in Paris, wieder mit Montmartre. Was ist dein erster Eindruck?
Wow. Also wirklich, sie haben sich so ein bisschen selbst übertroffen. Es ist alles mit drin, auch ziemlich am Anfang schon. Es ist kein großes Einrollen, sondern es geht auch direkt los. Das erste Zeitfahren, Mannschaftszeitfahren ist schon mal so ein Scharfrichter, da weiß jeder, wo er so ungefähr steht als Mannschaft schon mal. Aber dann ist es wird nie einfach. Die Sprinter haben es relativ gut. Die haben, glaube ich, 7 Etappen eventuell, wo sie diese für sich entscheiden können. Aber insgesamt ist es knüppelhart. Es sind fast 55.000 Höhenmeter, 3.333 Kilometer, kann man sich sehr gut merken. Ja, und dann zweimal Alpe d'Huez. Und vor allem das letzte Mal am letzten Tag, mehr oder weniger vor Paris, also am Samstag, mit einer Etappe mit 5.600 Höhenmeter. Was, ja, da ging vorhin ein ganz schönes Raunen durchs Publikum. Also so richtig geklatscht wurde er gar nicht.
Christian Prudhomme hat morgen gesagt, derjenige, der am vorletzten Tag gelb trägt, hat bei dieser Etappe keinerlei Gewissheit, dass er am Ende des Tages das immer noch trägt. Ist es Marketing oder hat er recht?
Nee, absolut. Also natürlich, wenn er Pogacar heißt und 15 Minuten Vorsprung hat, dann würde ich das jetzt unterschreiben. Das würde ich das nicht unterschreiben, aber er ist, ja, wenn es relativ knapp ist auf der Etappe, wie gesagt, 5.600 Höhenmeter ist extremst viel, gerade am 20. Tag bei einer Grand Tour. Da kann ganz, ganz viel noch passieren.
Springen wir zum Start. Auftakt-Teamzeitfahren Montjuïc. Auch am nächsten Tag geht's hoch auf diesen Olympiaberg. Und dann am dritten Tag schon erste Bergetappe in den Pyrenäen. Ist die Gefahr da, dass am Anfang schon nach drei Tagen die Abstände in der Gesamtwertung schon so groß sind, dass es dann in Anführungszeichen erstmal auf längere Zeit nur verwaltet wird?
Ja, das kann natürlich durchaus sein. Also die Gefahr besteht. Das haben wir vor zwei Jahren gesehen, auch als Pogacar da schon mal mit einer Minute nach der dritten Etappe vorne war und das sich dann auch nicht hat nehmen lassen. Aber wir werden sehen. Also die anderen schlafen alle nicht. Bin mal gespannt, wie er nächstes Jahr auch performt. Dieses Jahr ist natürlich Pogacar einfach durchgerannt, hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber wir werden es trotzdem sehen. Auch von da auch ist es dann noch 17 Etappen bis zum letzten Mal Alpe d'Huez. Also das ist noch ein verdammt langer Weg auch für ihn.
Gucken wir aus deutscher Sicht drauf. Red Bull nächstes Jahr mit Evenepoel wahrscheinlich, vielleicht auch mit Lipowitz mit einer Doppelspitze. Man weiß es ja jetzt noch nicht, es sind noch ein paar Monate bis hin. Aber aus Sicht von Red Bull, es gibt klar mehr kategorisierte Berge, aber es gibt wenige über 2000 Meter, kann ein Vorteil sein. Aber es gibt auf der anderen Seite auch sehr wenige Zeitfahrkilometer. Wie fällt deine Einordnung aus Sicht von Red Bull aus?
Ja, richtig. Also gerade für Evenepoel, der hätte es natürlich mit Sicherheit lieber gehabt, wenn es zwei lange Zeitfahren gibt. So haben sie das Mannschaftszeitfahren, wo sie mit Sicherheit gut fahren können, aber auch nicht den Abstand dann zu den anderen Teams machen können, via UAE oder Visma Lease Bike. Das wird da schon schwer. Und dann haben wir einen Zeitfahren mit 27 Kilometer. Da kann er vielleicht was rausholen, aber so viel wird das dann auch nicht sein. Also aus seiner Sicht könnte es mehr sein, vielleicht auch aus Florian Lipowitz Sicht, wobei, den haben wir dieses Jahr gesehen, wie der aufgestiegen ist, der kann auch beides. Also dem liegt das Zeitfahren sehr gut, da konnte er auch was rausholen, aber haben ihn auch gesehen in der letzten Woche in den Bergen, ist er extrem stark. Also ihm wird die mit Sicherheit mehr liegen als Remco Evenepoel.
Glaubst du, die fahren ihm in der Doppelspitze hin? Also Evenepoel, der kommt ja nicht zu Red Bull, um dann nicht die Tour zu fahren. Aber was ist mit Lipowitz? Gehen zwei Kapitäne? Macht das Sinn? Soll Lipowitz vorher Giro fahren, dann nur Joker sein? Was denkst du, was knüffeln die aus?
Oh, die werden sich jetzt mal hinsetzen, genau in diesem Moment, glaube ich. Werden wir schon mal überlegen, wen sie da hinschicken werden. Das wird auch lange Gespräche mit Sicherheit geben, denn das ist nicht eine Entscheidung, die man einfach macht. Also die Entscheidung, Remco Evenepoel zu holen, die ist ja schon sehr lange, aber auch in der sportlichen Leitung hat sich in den letzten Jahr jetzt sehr viel gemacht, sehr viel getan. Also die werden sich in Ruhe nochmal zusammensetzen, auch dann abwarten, was sagt der Giro, was sagt das Profil dort, und dann werden sie sich entscheiden und sie müssen eine Lösung finden, und das ist ein Luxusproblem, was sie haben.
Letzter Tag, apropos Luxus, Paris, wieder mit dem Montmartre-Hügel. Das ist natürlich eine atemberaubende Kulisse, aber ich sag mal, als Sprinter, glaube ich, kannst du schon vor dem letzten Wochenende einpacken, oder?
Das wird verdammt eng. Also das ist, kann man so sagen, also es geht im Grunde um die Fahrer, die ja vielleicht noch ums grüne Trikot fahren, die noch ein paar Punkte brauchen, die bleiben drin, aber die anderen oder das grüne Trikot noch selbst. Aber die letzten drei Tage ist im Grunde genommen gar nichts mehr zu holen, drei, vier Tage.
Gucken wir noch auf die Frauen. Die haben eine Mega-Etappe, Mont Ventoux, auf dem Weg nach Nizza. Marion Rousse, die Tourdirektorin, hat gesagt, das ist die härteste Tour der Frauengeschichte. So viele gab es noch nicht. Und trotzdem, es zeigt sich, die werden nicht geschont. Wie fällt deine Einordnung aus?
Ja, sie testen sich da wirklich langsam ran und es wird immer härter. Ich bin gestern noch Mont Ventoux gefahren. Ich weiß, wie hart der ist. Von daher, das wird ein wirklicher Scharfrichter. Wird mit Sicherheit der Pauline Prevot liegen. Vielleicht auch deswegen so ein bisschen schwerer gemacht, dass sie nochmal eine französische Siegerin haben. Der Tour de France für die Frauen. Das Niveau wird jedes Jahr höher bei den Frauen und ich glaube, dementsprechend muss man die Rennen auch einfach ein Stück schwerer machen, und dem werden sie schuldig.
Ja, im Netz habe ich einen Rentner aus Münster gesehen, der gestern am Fuße des Ventoux stand. Bist du hochgekommen?
Ja, so gerade eben. Es war keine Bestzeit, aber es war, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Habe es mit meiner Familie gemacht, mit meinem Bruder und meinem Vater.
Aber waren nicht so viele Leute da, die dich anfeuern? Wie schwierig war es denn, dann durchzuhalten und dann wirklich oben anzukommen?
Ja, ich bin ja dann hochgefahren und zwischendurch stand dann auch nochmal Fabian Wegmann, Tourfunk, Florian Nass und das alles. Das hat mir natürlich nochmal sehr viel Mut gegeben.
Okay. Wir sind sehr beruhigt. Fabian Wegmann ist bereit für die Tour 2026. Danke.
Danke auch. Danke.
Ja, die Namen stehen noch drauf. Wir reden gleich über die Frauen. Bleiben nochmal ganz kurz bei den Männern. Bei Florian Lipowitz, bei Remco Evenepoel. Also, dass der Belgier dabei ist, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn das Zeitfahren nicht so lang ist, ist natürlich eine Möglichkeit, auch für diese Mannschaft eine Etappe zu gewinnen. Und dann gibt es dieses Mannschaftszeitfahren am ersten Tag. Welche Rolle wird das spielen? Und was bedeutet das auch für die Teamzusammensetzung?
Ich bin gefühlt, Moritz, bei dir, wenn du sagst, Evenepoel müsste dabei sein. Das ist natürlich aus Marketing-Sicht, wer so einen kauft und wer natürlich auch Marketing machen will mit seinen Produkten. Und wir sind ja bei diesem neuen Sponsor. Der will ihn auch bei dem größten Rennen zeigen. Denn machen wir uns nichts vor, bei allem Respekt vor Florian Lipowitz, die Marke des Radsports heißt Remco Evenepoel. Und trotzdem bin ich nicht so 100% sicher, weil ich mir vielleicht auch ein Szenario vorstellen kann, dass Remco Evenepoel realistisch genug ist, zu erkennen, dass er die Tour de France aktuell, wenn Tadej Pogacar nicht irgendeinen dramatischen Leistungseinbruch erlebt, nicht gewinnen kann. Und er ist eigentlich nicht der geborene Dritte oder Zweite, sondern er will was gewinnen, sodass ich mir auch vorstellen kann, dass er auf den Giro setzt, der ihm ja auch noch fehlt als Gesamtsieger und sagt, ich fahre den Giro auf Gesamtsieg. Das, was jetzt natürlich heute zu hören war aus dem Lager von Red Bull, sie hätten natürlich auch einen ihrer Protagonisten mit einem Zitat an die Öffentlichkeit schicken können. Florian Lipowitz nach dem Motto, oh, gefällt mir, viele lange Anstiege, kommt mir sehr entgegen. Sie haben nichts dergleichen getan. Sie haben neutral gesagt, sie warten jetzt ab, was Giro und Vuelta präsentieren und verteilen dann ihre Kapitäne. Es ist natürlich auch denkbar, dass Florian Lipowitz die Tour gar nicht fährt, sondern dass er die ehrenvolle Aufgabe bekommt beim Giro, um den Sieg zu fahren und dann sich mit Isaac del Toro auseinanderzusetzen nach Lage der Dinge und dann möglicherweise auch noch in einer Helferrolle zur Tour fährt oder eben auch nicht. Und genauso, und das ist natürlich die größte Wahrscheinlichkeit, ist diese Doppelspitze denkbar, wobei das Prinzip Doppelspitze ist öfter gescheitert, als dass es gut ging. Aber es ist natürlich reizvoll zu sagen, wir haben die Dritten der vergangenen beiden Jahre am Start und die werden den Ersten und den Zweiten der beiden vergangenen Jahre in die Zange nehmen und wechselseitig attackieren. Dazu glaube ich, ist Evenepoel auf den Etappen, auf die es dann ankommen wird, heißt dieses Solasson, diese Ankunft, heißt vor allem natürlich auch Alpe d'Huez, da hat er noch nicht durchblicken lassen, dass er da wirklich konkurrenzfähig ist. Bei Florian Lipowitz weiß ich nicht, der hat noch Potenzial, der kommt erst noch. Ob der sich vielleicht nochmal steigert, dann könnte es natürlich wirklich interessant werden. So, das jetzt meine Gedanken dazu, jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr sagt.
Das war aber schon eine sehr, sehr gute Analyse, Holger. Bei uns schlägt sicherlich auch natürlich das deutsche Reporterherz ein bisschen mit. Wir wünschen uns das natürlich, dass Florian Lipowitz fährt. Ich finde ihn auch, da bin ich voll bei Holger, in den Bergen bei den großen Ankünften halte ich für den besseren Mann. Auf der anderen Seite, die Doppelspitze macht speziell mit dem Blick auf das Mannschaftszeitfahren natürlich Sinn, ja, dass du dort mit deinen möglichst besten Zeitfahren auch an den Start gehst. Und Lipowitz ist gut, sehr gut sogar. Ja, warum nicht beide mitnehmen? Jetzt haben wir ja sogar schon gelesen, dass auch Jonas Vingegaard es in Betracht zieht, den Giro d'Italia zu fahren. Mhm. Das könnte natürlich bedeuten, dass wir eine Ansammlung von großartigen Klassementfahrern sogar schon beim Giro d'Italia haben. Mit Vingegaard möglicherweise, mit einem Evenepoel oder mit einem Lipowitz. Das ist eine spannende Geschichte. Wie gesagt, bei mir ist es momentan eher die emotionale Ebene, dass ich sage, ich wünsche mir das, das kann doch nicht wahr sein oder es könnte doch nicht wahr sein, dass der Mann, der letztes Jahr uns so sehr begeistert hat und übrigens nicht nur uns, sondern es gab ja auch viele Bilder eben bei der Präsentation mit Lipowitz und man mag den, ja, dass der dann in diesem Jahr, im nächsten Jahr, dann nicht am Start stehen soll, aber diese Entscheidung treffen andere, diese Analyse wird laufen, logischerweise, aber für mich macht es auf jeden Fall auch Sinn, weil man noch gar nicht weiß, wie so eine Tour de France verläuft, sturzbedingt und wie auch immer, nicht mit beiden an den Start zu gehen. Ich würde das für eine gute Lösung halten. Aber ja, spannendes, sehr spannendes Thema.
Definitiv. Ich würde noch eins hinzufügen. Ich würde dieses, also ich bin geneigt, diese Zeitfahren nicht so hoch zu hängen, weil letztlich, wenn wir uns die Abstände der vergangenen Jahre anschauen, 1., 2., 3., 4., wie viele Minuten da gemacht werden, was soll auf 19 Kilometern im Kampf gegen die Uhr mit Mannschaften groß passieren? Eine Minute wäre schon sehr viel und das ist dann am Ende überschaubar. Natürlich ist Remco Evenepoel für eine ganze Menge Etappen definitiv auch gegenüber Florian Lipowitz im Vorteil. Das sind alle diese kurzen Rampen, diese Anstiege, die es gibt zum Ziel. Das ist die dritte Etappe. Dann natürlich auch Le Lioran, auch Markstein möglicherweise, wo die Explosivität, die Möglichkeit zu beschleunigen. Florian Lipowitz ist ja einer eher, der ein bisschen Anlauf braucht, ihm vielleicht eher in die Karten spielt. Aber bei all diesen Dingen holt man halt ein paar Sekunden raus, mal 20, mal 30. Aber auf 10, 15 Kilometer langen Anstiegen, da geht es dann halt in die Minuten. Und das ist dann doch eher pro Lipowitz.
Ja, und weil du, Flo, sagtest, Pogacar könnte natürlich von Beginn an das gelbe Trikot übernehmen. Das kann Red Bull aber auch holen am ersten Wochenende, ne? Und ein paar Tage verteidigen. Also das ist ja vielleicht auch ein Gedanke, der da im Hinterkopf schwirrt.
Selbstverständlich. Die Frage ist halt, wie groß ist dieser Reiz, ja, dieses gelbe Trikot zu gewinnen? Und dann musst du mit einer starken Mannschaft an den Start gehen. Klar, am Ende werden ja die individuellen Zeiten dann genommen. Es geht dann hoch zum Olympiaberg. Ja. Dann brauchst du schon eine gute Mannschaft. Reicht das, dieser Reiz, dieses gelbe Trikot am Anfang zu übernehmen, um eine Mannschaft so auszurichten? Spannende Geschichte, wenn du ja eher auf dem Schirm hast, aufs Podium zu fahren.
Ja. Florian Lipowitz, ihr könnt euch übrigens freuen. Schon am Montag gibt es den nächsten Tourfunk mit Florian Lipowitz. Ausführliches Interview exklusiv bei uns im Podcast. Und vielleicht kann er dann schon ein bisschen was verraten, was zumindest diese ersten Analysen ergeben haben im Team. Vielleicht drückt er raus mit der Sprache, was seine Pläne sind, was die Pläne des Teams sind. Und vielleicht erfahren wir dann schon ein bisschen mehr. Am Montag gibt es einen neuen Tourfunk. Und er steht natürlich jetzt vielleicht noch ein bisschen größer auf dem Zettel aller Beobachter dieser Tour. Du hast ja auch schon erwähnt, dass er da heute präsent war in den Einspielern, Flo. Könnte das eine größere Rolle auch spielen, dass er jetzt eben doch nicht mehr der klare Außenseiter ist, sondern dass eigentlich die ganze Radsportwelt schon weiß, okay, da ist einer, der kann eine Menge. Was macht das mit ihm?
Ja. Und er ist in einem Alter, das noch Entwicklungspotenzial aufzeigt. Er ist ein Spätstarter im Profizirkus. Ich glaube, die Leute sehnen sich natürlich, das hat man ja heute gemerkt auch, die Leute sehnen sich natürlich auch nach Abwechslung. Die sehnen sich nach der Zeit nach einem totalen Dominator, den wir momentan halt sehen. Und sie sehen sich nach sympathischen Menschen. Und das ist Florian Lipowitz ohne Frage. Wie der sich präsentiert hat, und zwar nicht nur auf, sondern auch neben dem Rad, das haben wir ja auch bei der Deutschlandtour erlebt, ja, wie die Menschen den mögen, dass all das spricht für ihn. Ja, und letztendlich, die Tour de France ist natürlich auch ein Marketing-Tool. Ja, und einen sympathischen Menschen, der auch noch leistungsfähig ist, an den Start zu bringen, eigentlich muss man sagen, worüber reden wir eigentlich? Natürlich muss der da starten. Ja, also wenn man es wirklich so auslegt und sagt, wir nehmen einen sympathischen und auch noch leistungsfähigen Repräsentanten dieser Mannschaft mit, ja, das ist überhaupt keine Frage gegeben, dass Florian Lipowitz am Start steht. Klar, du hast eben diese Möglichkeiten, ihn auch woanders an den Start zu stellen und ihm eine Siegchance dann einzuräumen. Aber normalerweise führt an ihm kein Weg vorbei. Die Menschen, und das habe ich bei der Deutschlandtour gespürt und das haben wir letztes Jahr bei der Tour de France gespürt und wir haben es eben bei Fabian Wegmann auch gehört, dass der Name Lipowitz immer noch am Anstieg zum Mont Ventoux sehr gut zu lesen ist.
Ja, und der Name Nass auch übrigens und der Name Wegmann.
Ja, das ist weniger wichtig.
Ja, aber...
Und also, dann gibt es auch noch Roglic, stellt euch mal vor.
Wollte gerade sagen, also jetzt mal ernsthaft jetzt, wenn Sie wirklich das Thema gelbes Trikot vielleicht hochhängen, erstes Wochenende, Roglic ist ja auch ein super Zeitfahrer, also die können da wirklich dieses Ding gewinnen. Und also das würde ich jetzt auch nicht so für abwegig halten, dass wenn sie den irgendwie einflößen, pass auf, du bist ja klar der Helfer und anders als in diesem Jahr, als es ja dann noch irgendwie bis zum Ende ein bisschen schwammig war, dann kann das eine gute Mannschaft sein, ne?
Ja, in Theorie, ich glaube, in Praxis werden sie ihre Kapitäne versuchen zu verteilen. Ich bin immer noch nicht 100% davon überzeugt, dass Primoz Roglic nächstes Jahr noch dabei ist, aber nicht jetzt, vielleicht doch. Irgendwann im Herbst kommt dann irgendwann die Mitteilung, das wird nichts mehr und ich habe alles erreicht, was ich erreichen kann und das war's, das kann auch noch passieren. Sie haben Pellizzari noch, das wäre auch eine Option für den Giro als Italiener, der ja bei der Vuelta gut gefahren ist und jung ist, der sicherlich auch seine Chance bekommen könnte und sollte. Jai Hindley gibt's auch immer noch. Das Thema Vlasov ist, glaube ich, hat sich im Sommer jetzt erledigt. Also das ist ein schönes Puzzlespiel. Also und ich kann mir gut vorstellen, dass sie natürlich versuchen werden, in allen drei Rundfahrten mit ums Podium zu fahren. Das Thema Sprint hat es, glaube ich, relativ erledigt, so wie die Sprinter auch in der Abführung gemobbt werden. Fabian hat da ja gerade von 7 Möglichkeiten gesprochen. Da tue ich mich jetzt schon schwer, die 7. auch noch zu finden, weil Paris gehört ja nur auch wenn Paris anders sein wird als jetzt in diesem Sommer, der Kurs ist ja dann doch ziemlich verändert und gibt zumindest mal die theoretische Chance für die Sprinter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dazu kommt. Also da wird sicherlich Red Bull komplett auf die Karte setzen, bei allen drei Grand Tours mit um den Sieg zu fahren.
Ja, Paris, um das kurz einzuordnen, es sind dieses Jahr waren es glaube ich 6 Kilometer, ne, vom letzten Gipfel oben Montmartre bis ins Ziel. Dieses Jahr sind es 15 oder nächstes Jahr sind es 15. Christian Prudhomme sagt, das gibt den bergfesten Sprintern die Chance, doch um den Sieg mitzusprinten. Ich glaube, das ist aber eher, also wenn die überhaupt noch dabei sind, haben wir auch schon drüber gesprochen. Grüne Trikot natürlich klar, aber wahrscheinlich ist das jetzt auch nichts für die Sprinter. Machen wir einen Haken an die Männertour. Und wir haben ja auch unsere Analyse im vergangenen Jahr vielleicht noch im Ohr. Also wir sehen jetzt vieles auf dem Reißbrett. Manchmal stellt sich das dann alles doch ein bisschen anders noch dar und noch sehr viel anspruchsvoller. Also 7 Flachetappen, ja, mal sehen, wie flach sie am Ende wirklich sind. Das hat ja doch dieses Jahr dann vielleicht auch die ein oder andere Überraschung gegeben, als wir dann festgestellt haben, oh, da gibt's ja doch noch eine Rampe kurz vorm Ziel. Also mal gucken, wie das dann wirklich sein wird nächstes Jahr. Lass uns über die Frauen sprechen. Das haben ja Fabian Wickmann und Steffen Gahr eben auch schon gemacht. Diese Tour startet am 1. August in Lausanne. 9 Etappen Richtung Süden, das große Finale ist in Nizza. Auf dem Weg dorthin fahren die Frauen auf dem Mont Ventoux zum ersten Mal bei einem großen Rennen. Marion Ruß sagt, das ist die härteste Tour der Frauen bisher. Flo, ist es auch die schönste?
Es ist eine tolle. Es ist wirklich eine tolle Tour de France der Frauen. Allein schon die ersten beiden Etappen am Genfer See, wer Genf, wer Lausanne kennt, auch Aigle. Wir fahren durch Weinberge. Es ist auch ein Terrain für die Sprinterinnen. Es wird jetzt sicherlich sehr viel über die Mont Ventoux gesprochen, sehr zu Recht. Man darf ja nicht vergessen, wo sind die Frauen in den letzten Jahren hochgefahren? Zum Tourmalet, zum Madeleine, nach Alpe d'Huez. Jetzt zum Mont Ventoux, das sind die großen, die tollen Anstiege, aber für mich wird diese Tour de France der Frauen erst am Ende entschieden und tatsächlich auf der Schlussetappe. 99 Kilometer klingt wenig, aber wenn man weiß, ich glaube, sie fahren 4-mal über den Col d'Aise, das ist ein richtiges Brett und dann Boulevard des Anglais, Zielankunft vielleicht in einem Solo, kann ich mir gut vorstellen. Also diese Etappe finde ich mindestens genauso bemerkenswert wie die zum Mont Ventoux.
Ja, auch mal die deutsche Brille aufgesetzt. Gerade die beiden Etappen im Burgund könnten Liane Lippert in die Karten spielen. Da gibt's, glaube ich, zweimal so innerhalb der letzten 10, 15, 20 Kilometer nochmal einen Berg, einen Weinberg, aber einen ernstzunehmenden. Also das könnte ihr gut in die Karten spielen. Da sieht's dann nicht zwingend nach Massensprint aus. Es ist natürlich insofern ein Klassiker momentan, dass es ein Steigerungsrennen ist. Also anders als jetzt bei der Männertour, wo wir auch schon am Anfang Bergetappen haben, ist es bei den Frauen ja immer so ein Steigerungsrennen, damit es auch möglichst lange spannend bleibt über diese 9 Tage. Mit der kleinen Einschränkung, dass es am vorletzten Tag noch relativ flach in Richtung Nizza geht. Sonst war das immer am Wochenende Samstag, Sonntag, die beiden Highlight-Etappen. Jetzt ist es Freitag, Sonntag. Deswegen bin ich mal sehr gespannt. Das Leistungsniveau ist ja wirklich höher geworden und dennoch waren ja in diesem Jahr nach der ersten schweren Bergetappe, die aber dann auch erst am vorletzten Tag war, die Abstände schon sehr, sehr groß, was der Ventoux da für eine Rolle spielt. Wenn ich es in der Skizze richtig gesehen habe, ist es die flachere Seite. Also anders als jetzt in diesem Jahr, die Männer hochgefahren sind. Aber da kann ich mich auch getäuscht haben bei den Bildern, weil das sich ja auch immer dreht.
Ich glaube, es geht wie also auch durch Bedouin und dann ist es ja die Kurs
den die Männer auch gefahren sind, glaube ich. Ne? Also müsste eigentlich.
Ja, man kann dann aber auch mal hinten hoch. Man kann auch theoretisch hinten hoch. Aber das werden wir sehr. Schwer ist es so oder so. Machen wir uns nichts vor. Das ist sowieso. Ich bin sehr gespannt, ob Liane Lippowitz. Also für die Gesamtwertung kommt sie nicht in Frage, das ist klar. Aber ob sie anders als in diesem Jahr, wenn sie in Topform da ist, könnte sie sich auch am Anfang in Lausanne, die allererste Etappe, kommt ihr natürlich auch entgegen, weil es natürlich auch da nicht nur flach am See lang geht, sondern ein bisschen ins Hinterland. Da wird sehr schnell sehr hügelig. Und das spielt ihr in die Karten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch aus deutscher Sicht eine attraktive Strecke ist.
Ja, und auffällig ist der Termin, finde ich. In diesem Jahr hat sich ja das erste Wochenende der Frauentour mit dem letzten Wochenende der Männertour überschnitten. Kommendes Jahr starten die Frauen eine Woche später. Flo, wie bewertest du das?
Ich finde es gut. Ich finde das richtig gut, dass es auseinandergenommen wird, dass man alle mal durchatmet und trotzdem nah genug dran, um den Radsport nicht schon abgehakt zu haben oder die Tour de France nicht schon in Vergessenheit gerät. Aber dass es für sich alleine steht, finde ich persönlich besser.
Wird es die gleiche Aufmerksamkeit bekommen dann?
Ich glaube schon.
Ich glaube schon, genau. Ja, das denke ich. Das sehe ich auch so. Ich sehe das schon so, dass es die gleiche Aufmerksamkeit bekommt. Und es ist ein für sich allein, es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Die Tour de France der Frauen soll auch für sich alleine stehen. Das hatte seine Gründe, dass es in diesem Jahr anders war. Ja, aber ich finde es, so sollte es auch in Zukunft bleiben. Die Tour de France der Frauen hat sich etabliert. Auch die Sponsoren haben ja signalisiert, dass sie dabei bleiben. Es ist etabliert, dass das Ding läuft. Und dann soll es auch alleine laufen.
Ja, es gibt zwei Faktoren noch, die zusätzlich der Tour de France der Frauen in den Karten spielen, was Aufmerksamkeit angeht, also zumindest mal in den meisten Ländern der Welt. Es ist ziemliche Sportruhe. Das hängt zum einen damit zusammen, dass die Fußball-WM der Männer ja sehr, sehr, sehr weit in den Juli hineinreicht und damit die nationalen Ligen auch erst sehr tief im August erst wieder spielen können. Und Anfang August hat man zumindest den Fußball nicht als Rivale. Und es sind Commonwealth-Spiele in Großbritannien in nahezu allen Sportarten. Das heißt, es gibt nirgendwo Welt- und Europameisterschaften in diesem Zeitraum. Das ist ziemlich zeitgleich und damit hat natürlich so ein Ereignis eine wirkliche Alleinstellung. Es sollten ja eigentlich auch European Championships sein in Hannover, die ja nur nicht stattfinden können. Deswegen ist dieser Sommer ziemlich freigefegt worden wegen dieser beiden größeren Ereignisse mit ganz vielen Sportarten und das spielt 100% wird es in diesen 9 Tagen ganz wenig Konkurrenz geben für die Tour de France der Frauen und für die entsprechende Aufmerksamkeit.
Ich fand es übrigens toll, dass Kasia Nerviado mal heute hier zu Gast war. Du hast das vorhin, Moritz, schon mal angesprochen. Die Bühne war nicht sehr prominent besetzt, also mit Topfahrern aus Frankreich. Paris-Prendre war da, ja, Sieger von Mont Ventoux. Aber bei den Frauen war Nerviado mal wirklich die herausragende Athletin. Fand ich toll, dass sie heute hier da war, um das zu repräsentieren. Klar, die Männerteams treffen sich teilweise jetzt auch schon, ich will nicht sagen im Trainingslager, aber in Camp, gemeinsamen Camps. Aber mir hat so ein bisschen so dieser Promi-Faktor gefehlt. Bei den Frauen war er aber da, auch wenn die diesjährige Siegerin nicht mit auf der Bühne stand. Aber Nerviado mal war da als Repräsentantin, tolle Interviews da gegeben. Und so weiter. Das Ding, ich habe es eben schon mal gesagt, in den Mund genommen, das Ding läuft bei den Frauen und die Strecke, über die wir eben auch gesprochen haben, tut ihr Übriges.
Ja, und man hat auch den Eindruck, also natürlich machen sie es auch fett, klar, auch bei der Präsentation, erst die Frauen, dann die Männer, damit es nicht hinten runterfällt. Und trotzdem hat man das Gefühl, es ist mehr als das inzwischen, als nur Marketing, es ist wirklich groß und fett geworden und dieser Plan, den sie sich wahrscheinlich irgendwann mal auferlegt haben vor einigen Jahren, der ist komplett aufgegangen, oder, mit den Frauen?
Ja, auch weil es jetzt französische Protagonistinnen gibt, weil sie so viele Etappen gewonnen haben mit Meva Skibon, die ja auch ein neuer Star ist, wenn man sich allein die Liste von herausragenden französischen Radsportlerinnen anschaut. Natürlich überstrahlt Pauline Ferrand-Prévot als Toursiegerin und ja auch als Mountainbike-Olympiasiegerin in Paris gewonnen, diesen Titel. Überstrahlt alles, aber es gibt Marie Lynette, es gibt Cendric Cabrol und da sind so viele und das spielt auch in die Karten und in diesem gesamten Sog gibt es natürlich auch eine Aufmerksamkeit für deren Teams. Ich fand es auch gut, dass Hanna Ludwig heute mit auf der Bühne stand, das ist zumindest mal ein deutscher Tupfer. Ich habe gerade über Liane Lippert natürlich sehr viel gesprochen, aber mit Franziska Koch, die ja jetzt auch das Team wechselt, die eine tolle WM gefahren ist in Ruanda und natürlich auf so Etappen, die Liane Lippert in die Karten spielen, auch ihre Rolle spielen kann. Und am Mont Ventoux ist auch natürlich aus unserer Sicht Antonia Niedermayer nicht zu unterschätzen. Also auch da gibt's Karten und das automatisch führt dazu, dass in den Radsportinteressierten Ländern, und ich muss jetzt nicht für jedes Land noch eine Protagonistin nennen, aber in Italien gibt es eben Elise Longoborghini und die Niederländerin muss ich gar nicht erwähnen mit Demi Wollering und es gibt Lotte Kopecky in Belgien und das verteilt sich gerade schön und deswegen hat der Frauenradsport eben diesen Sprung gemacht, den er gemacht hat.
Jetzt wissen wir, was wir nächsten Sommer tun werden. Flo, was heißt das für dich? Bist du jetzt schon innerlich im Vorbereitungsmodus oder wann geht's für dich los?
Für mich geht es tatsächlich an einem Tag und deshalb fahre ich auch gerne hin. Für mich geht es dann los. Also ich setze mich jetzt nicht an den Tisch und fange jetzt schon an, Kulturvorbereitungen zu schreiben. Das nicht, aber ich werde mich damit sehr genau auseinandersetzen. Bin gespannt, wie die Teams sich vielleicht positionieren, ob man irgendwas ablesen kann, wer mit welcher Mannschaft anreisen wird. Und ja, ich werde natürlich auch in der Historie rumblättern. Also ich freu mich drauf. Und zwar auf beide Rundfahrten, ja, sowohl der Männer als auch bei den Frauen. Und Hanna Ludwig hast du eben angesprochen, Holger. Ich habe sie angesprochen. Sie ist dann bald auch raus, glaube ich. Und ich habe sie gefragt, bist du das erste Mal hier? Und sie sagt, ja, und das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unglaublich. Also sie ist wirklich mit den großen Augen, ich meine, man muss sich das vorstellen, es ist wie ein gigantisches Kino. In diesem Riesenkino des Palais de Congrès sitzen 3.500 Menschen. Soweit ich weiß, kann man auch gar keine Eintrittskarte kaufen. Man wird eingeladen, Sponsor, Teams, Media und so weiter und so fort. Und sie war halt eben auch da und sagt, das macht richtig Spaß und so hätte sie sich das überhaupt nicht vorgestellt.
Spaß ist ein gutes Stichwort, den werden wir haben im kommenden Jahr. Ich danke euch sehr für diese Zeit und weise nochmal auf unsere nächste Folge hin. Am Montag schon Florian Lipowitz exklusiv hier im Interview im Tourfunk. Ihr schaltet bestimmt alle ein, hört uns natürlich in der ARD Audiothek. Bewertet uns gerne, lasst ein Abo da, eine Bewertung, empfehlt uns gerne weiter. Und ich kann euch schon sagen, den Tourfunk wird es auch nächstes Jahr von der Tour geben. Das ist immer ein großer Spaß für uns. Und jetzt freuen wir uns, oder jetzt wissen wir, auf was wir uns freuen können. Und ich danke euch beiden. Florian Nass in Paris, Holger Gersker in Hamburg. Danke euch.
Ciao, ciao.
Sehr gern. Ciao, Moritz.
Ja, und ich grüße euch vom Mittelmeer, um nochmal Grüße nach Deutschland zu schicken. Komm am Wochenende aber auch wieder in den mitteleuropäischen Herbst. Also keine Sorge, ich bleib nicht lange weg. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis Montag. Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.